NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die NRW-Agrarministerin soll Missstände in ihrer Schweinemast vertuscht und den Landtag getäuscht haben. Jetzt gibt Christina Schulze-Vöcken ihren Posten auf. Dazu auch unser Kommentar. Autokameras, sogenannte Dashcams, sind als Beweismittel vor Gericht zulässig. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Die Palästinenser in Gaza betrauern ihre Toten und die Kritik an Israels Vorgehen in den vergangenen Tagen wächst. Die EU und der Iran wollen den Atomdeal retten und Hajo Seppelt darf nun doch zur Fußball-WM nach Russland einreisen. Die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin stand lange in der Kritik. Immer wieder gab es Vorwürfe, fast von Anfang an, seit sie vor einem Jahr ihr Amt übernommen hatte. Und es wurden immer mehr. Jetzt gibt Christina Schulze-Vöcking also auf, sie tritt zurück. Allerdings nicht, weil sie die Kritik berechtigt findet, sondern weil ihre Familie und sie selber jede Menge Drohungen bekommen haben, sagt Christina Schulze-Vöcking.
Ich stehe auch heute zu allen inhaltlichen Entscheidungen, die ich in diesem Amt getroffen habe. In den vergangenen Monaten und Wochen habe ich jedoch in anonymen Briefen und ganz offen auch im Internet Drohungen gegen meine Person, meine Gesundheit und mein Leben erfahren, die das Maß des menschlich Zumutbaren weit überschritten haben.
Auch ihre Familie habe gelitten. Dieser Preis ihres politischen Amtes sei einfach zu hoch, sagte die sichtlich angeschlagene Ministerin und erhielt Rückendeckung des Ministerpräsidenten. Armin Laschet zollte ihr seinen Respekt.
Sie hat mir, die ich vorher nie gesehen hatte, mal einige der Screenshots und anderem, was in sozialen Netzwerken und anonymen Drohungen bei ihr eingetroffen ist, vorgelegt. Und ich muss sagen, ich persönlich habe in meinem politischen Leben so persönliche Attacken noch nie erlebt.
Kein Mitglied der schwarz-gelben Landesregierung stand bislang derart unter Dauerdruck wie die Landwirtschafts- und Umweltministerin aus dem Münsterland. Erst die Vorwürfe über die Zustände auf dem Schweinehof ihrer Familie, dann der Druck von der Opposition, als die Ministerin die Stabsstelle Umweltkriminalität in ihrem Ministerium auflöst. Dort hatte es nämlich auch eine Akte über den Mastbetrieb der Schulze-Vöckings gegeben. Das Fass zum Überlaufen brachte dann der Hackerangriff, der keiner war. Angeblich trifft der Schulze-Vöckings Privathaus, doch das entpuppt sich als falsch. Die damalige Ministerin verschweigt das, während der Landtag ihr als vermeintlichem Hackeropfer Solidarität bekundet. Es gäbe viele Fragezeichen, so Grünen-Fraktionsvorsitzende Monika Düker.
Unsere Fragen richten sich ja explizit auch an den amtierenden Ministerpräsidenten. Wie gesagt, nochmal der Vorwurf, dass sie in dieser ganzen Geschichte hier die Öffentlichkeit getäuscht haben und diese Solidaritätskampagne instrumentalisiert haben.
Und auch SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty spricht von offenen Fragen.
Wann wusste wer in der Landesregierung eigentlich, dass das gar kein Hackerangriff war?
Schon vor dem Rücktritt hatten SPD und Grüne einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gefordert. Dem habe Schulze-Vöcking wohl zuvorkommen wollen, so der umweltpolitische Sprecher der Partei Die Linke, Hanno von Rausendorf. Doch Grüne und SPD machten klar, sie wollen Laschet gleich morgen in einer Fragestunde im Parlament um Auskunft bitten.
Da hat der Ministerpräsident morgen Gelegenheit, zur Sache zu reden im Landtag, die Fragen zu beantworten. Und davon machen wir es natürlich auch weiterhin abhängig, wie in den nächsten Tagen die Aufklärung erfolgt. Ein Untersuchungsausschuss ist deswegen noch längst nicht vom Tisch.
Die Zeit jedenfalls würde reichen, um ihn noch vor der Sommerpause einzusetzen. Vielleicht geht es dann gar nicht mehr um die Landwirtschaftsministerin, sondern um den Ministerpräsidenten.
Aus Düsseldorf berichtete Antje Passenheim. Christina Schulze-Vöcking konfrontiert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet also mit dem ersten Rücktritt in seinem Kabinett. Laschet muss den Posten jetzt natürlich neu besetzen, aber möglicherweise muss die Landesregierung sich eben auch auf ein Nachspiel gefasst machen. Denn SPD und Grüne behalten sich, wie gesagt, vor, im Landtag einen Untersuchungsausschuss durchzusetzen. Die Causa Schulze-Vöcking kommentiert Jürgen Döschner.
Durch welche Rede, welchen Plan, welche Tat ist NRW-Umweltministerin Christina Schulze-Vöcking im ersten Jahr ihrer Amtszeit jemals positiv in Erscheinung getreten? Als der so wichtige Bereich Klimaschutz aus ihrem Ressort gestrichen wurde, kein Wort dazu von der Umweltministerin, kein Wort auch zu Arten- und Insektensterben oder Glyphosat. Statt engagiert für Umwelt, Natur und Tierschutz einzutreten, sorgte sie für gegenteilige Schlagzeilen. Während Fachleute vor wachsender Umweltkriminalität warnten, verstärkte die Umweltministerin nicht etwa die einzige landesweite Koordinierungstruppe, die Stabsstelle Umweltkriminalität, sondern löste sie kurzerhand auf. Beim Tierschutz, von dem sie als Landwirtin eigentlich am besten Bescheid wissen müsste, lief es ähnlich. Von der bei Amtsantritt angekündigten Stabsstelle Tierschutz blieb nur eine Projektgruppe Nutztierhaltung. Schlimmer noch, sie stand und steht selbst im Verdacht, in dem Schweinemastbetrieb ihrer Familie gegen Tierschutzgesetze verstoßen zu haben. In den Schulze-Vöcking-Stellen standen außerdem immer wieder zahlreiche Schweine mit gekürzten Schwänzen, obwohl das Schwanzkopieren seit Jahren in der EU und damit auch in Deutschland grundsätzlich verboten ist. Und auch die eigentlich illegale, qualvolle, betäubungslose Kastration von Ferkeln wollte die Tierschutzministerin gerne noch weiter dulden, weil es angeblich keine praktikable Alternative gibt. Die Affäre Schulze-Vöcking ist mit dem Rücktritt der Ministerin längst nicht ausgestanden, denn es geht nicht allein um das Fehlverhalten von Christina Schulze-Vöcking. Es geht darum, wie diese Regierung, wie unsere Gesellschaft mit den Problemen der Umwelt- und Agrarkriminalität umgeht. Auch Schweine und Hühner, Flüsse und Bäume sind gesetzlich und sogar per Verfassung geschützt. Der Schutz von Tier und Umwelt ist ein wesentlicher Teil unseres Rechtsstaates. Es wäre die höchste Aufgabe der Politik, allen voran einer Landwirtschafts- und Umweltministerin, diese sonst wehrlosen Geschöpfe und Teile unserer Umwelt zu verteidigen. Hier hat NRW-Umweltministerin Schulze-Vöcking versagt, aber eben nicht nur sie. Dabei reicht es nun nicht, eine neue Person an die Spitze des Ministeriums zu setzen. Ministerpräsident Armin Laschet muss das Vertrauen in den Rechtsstaat auch in Sachen Umweltkriminalität und Tierschutz wiederherstellen. Dazu gehört, die Stabsstelle Umweltkriminalität wieder einzusetzen und zu verstärken, Klimaschutz wieder als Thema in das Umweltressort aufzunehmen, das EU-weite Verbot von Schwanzkürzungen und betäubungsloser Kastration umzusetzen und Tierschutzverstöße konsequent zu verfolgen. Dann könnte es auch wieder positive Schlagzeilen aus dem NRW-Umweltministerium geben.
Die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Christina Schulze-Vöcking ist zurückgetreten. Jürgen Döschner kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Dashcams sind umstritten, denn diese Mini-Kameras an Armaturen, Brett oder Windschutzscheibe zeichnen kontinuierlich alles auf, was außerhalb des Autos passiert. Das verletzt den Datenschutz, wenn jemand einfach so andere Personen filmt und ganz besonders dann, wenn er die Aufnahme auch noch ins Netz stellt, selbst wenn es um Verkehrsraudis geht. Als Beweismittel bei Verkehrsunfällen vor Gericht, da sind Dashcams allerdings zulässig. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Aus Karlsruhe Bernd Wolf.
Wer sich von dem Grundsatzurteil absolute Klarheit erhofft hatte, darf ich nun filmen oder nicht, der ist enttäuscht. Denn das höchste deutsche Zivilgericht sagt, einerseits ist es unzulässig, das gesamte Verkehrsgeschehen ohne Anlass permanent aufzuzeichnen. Das verstößt nämlich gegen den Datenschutz Unbeteiligter. Andererseits aber hat ein Unfallbeteiligter solche Videos, mit denen er seine Unschuld beweisen könnte. Dann kann das Gericht die Aufnahme auch als Beweis verwerten. Der Vorsitzende Richter Gregor Galke.
Zwar war es nicht zulässig, dass der Kläger während der Fahrt fortwährend das Geschehen auf und entlang seiner Fahrbahn mittels einer Dashcam aufzeichnete. Im Zivilrecht ist deswegen aber nicht automatisch ein Beweisverwertungsverbot anzunehmen.
Begründung: Nach einem Verkehrsunfall gelten sowieso unter den Beteiligten Offenbarungspflichten. Sie müssten dem Unfallgegner ihren Namen, ihre Adresse und die Haftpflichtversicherung nennen. Voraussetzung für die Richter, ob sie die unzulässigerweise hergestellten Videos als Beweis verwerten, ist, sie müssen abwägen, ob in dem speziellen Einzelfall das Persönlichkeitsrecht von gefilmten Unbeteiligten höher wiegt oder der Anspruch des Unfallgeschädigten auf ein gerechtes Urteil mit Schadensersatz. Für BGH-Anwalt Volkert Vorwag eine ganz neue Rechtslage.
Die Situation wird jetzt etwas komplizierter. Wer eine Dashcam benutzt, muss damit rechnen, dass der Verkehrsgegner, also derjenige, der den Unfall mit verursacht hat, darauf verweist, dass eine Dashcam benutzt worden ist und die heraneilende Polizei darauf hinweist, dass es ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz ist.
Dem Urteil zugrunde lag ein Fall aus Sachsen-Anhalt. Geklagt hatte der Fahrer eines VW Tiguan, dem im mehrspurigen Linksabbiegerverkehr sein Kontrahent zur Rechten, ein Fiat Bravo, reingefahren ist. Weil die Versicherung wegen angeblichen Mitverschuldens nur einen Teil seines Schadens zahlte, wollte der Tiguan-Fahrer beweisen, dass der andere allein Schuld hat, und zwar durch Aufnahmen seiner Minikamera. Die Magdeburger Gerichte lehnten das ab. Nun geht die Sache zurück. Der BGH-Senatsvorsitzende Gregor Galke mit der Anweisung ans Landgericht Magdeburg.
Im Ergebnis ging die Abwägung dahin aus, dass die Dashcam-Aufnahmen im Unfallhaftpflichtprozess verwertet werden dürfen.
Wer sich nun überlegt, eine Dashcam zu kaufen und die auch zu Beweiszwecken effizient einzusetzen, den lässt das BGH-Urteil ratlos zurück. Der im Magdeburger Fall obsiegende Anwalt Vorwerk bringt es auf den Punkt.
Man kann niemandem raten zu filmen, weil es eine Ordnungswidrigkeit oder möglicherweise sogar eine Straftat ist. Und möglicherweise auch eine Gewinnabschöpfung in Betracht kommt.
Denn wenn es ganz dumm läuft, erstreitet der Unfallgeschädigte mit Dashcam-Aufnahmen, durch die er sich strafbar gemacht hat, eine Versicherungssumme von, sagen wir mal, 20.000 Euro. Im Strafprozess kassiert er eine Geld- oder sogar eine Freiheitsstrafe und muss von den 20.000 Euro von der Versicherung einen Großteil an den Staat abtreten. Gewinnabschöpfung nennt sich das.
Der Jubel über die Unabhängigkeit der einen, der Zorn über die Vertreibung und Flucht der anderen, das gehört in Israel und Palästina seit 70 Jahren zusammen. Aber an diesem Jahrestag ist diese Mischung ganz besonders eskaliert, unter anderem, weil US-Präsident Donald Trump die US-Botschaft zeitgleich nach Jerusalem verlegt hat. Zehntausende Palästinenser haben gestern protestiert, Tausende sind von israelischen Soldaten verletzt und Dutzende Menschen getötet worden. Heute ist ein palästinensischer Tag der Trauer, Benjamin Hammer berichtet.
Ramallah am Vormittag. Eine Sirene heult 70 Sekunden lang. Die Palästinenser gedenken der Nakba, der Katastrophe, und erinnern an Flucht und Vertreibung hunderttausender Palästinenser im Jahr von Israels Staatsgründung vor 70 Jahren. Ein lange geplanter Gedenk- und Protesttag, der nun geprägt ist von der Trauer über den Tod von mindestens 60 Palästinensern im Gazastreifen. An mehreren Orten im von Israel besetzten Westjordanland gab es Demonstrationen. Auch der palästinensische Politiker Mustafa Baghouti beteiligte sich. Wir sind hier, um friedlich gegen das israelische Massaker zu demonstrieren, das verübt wurde und so viele Palästinenser getötet und verletzt hat. Wir sind hier, um zu zeigen, dass die israelische Unterdrückung unseren Widerstand nicht brechen wird. Nicht überall im Westjordanland blieb es friedlich. Palästinensische Jugendliche schleuderten Steine in Richtung von israelischen Soldaten. Die israelische Armee setzte Tränengas ein. Im Vergleich zum Montag, dem Tag voller Gewalt im Gazastreifen, blieb es jedoch ruhig. Dort hat sich die Lage weitgehend beruhigt. Das könnte daran liegen, dass die Hamas die Bewohner nicht erneut aufrief, den Grenzzaun zu stürmen. In Israels Medien wird nun diskutiert, wer die Verantwortung für die Eskalation am Grenzzaun trägt. Die israelische Regierung bleibt dabei. Man habe schlicht die eigene Grenze verteidigt. So sieht das auch die israelische Justizministerin Ayelet Shaked. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die gut finanziert wird. Sie haben versucht, den Grenzzaun zu durchbrechen, Soldaten zu entführen und Sprengsätze zu verstecken. Unsere Armee konnte all diese Dinge gut unter Kontrolle bringen. Ich hoffe sehr, dass Sie unsere entschiedene Botschaft verstanden haben. Die israelische Regierung tritt weiterhin selbstbewusst auf, während die internationale Kritik am Vorgehen der israelischen Armee zunimmt. Der Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte kritisierte, dass die Armee scharfe Munition einsetzte. Versuche von Palästinensern, den Grenzzaun zu überwinden, lieferten dafür keine ausreichende Begründung. Mehrere Länder, darunter Deutschland, haben eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse gefordert. Die Türkei, die bereits ihren Botschafter aus Tel Aviv zurückgerufen hatte, wies den israelischen Botschafter in Ankara aus. In Tel Aviv ist von den aktuellen Spannungen in den palästinensischen Gebieten nichts zu spüren. Am Vorabend hatten Zehntausende Israelis auf dem Rabinplatz den Sieg der Israelin Netta Barzilai beim Eurovision Song Contest gefeiert. Eine Israelin Mitte 30 wirft einem Teil ihrer Landsleute vor, die Ereignisse im Gazastreifen zu verdrängen. Was im Gazastreifen geschehen ist, ist traurig. Es erschüttert mich. Die Bürger hier freuen sich gerade alle über den Sieg beim Song Contest und sie vergessen dabei, was sich so nah von uns abspielt. Solange diese Regierung fortbesteht und weiter regiert, wird sich an dieser Haltung, glaube ich, auch nicht viel ändern. Auch wenn sich die Lage aktuell beruhigt hat, in den kommenden Wochen könnte es wieder zu Tagen der Gewalt kommen. Die Organisatoren der Demonstrationen im Gazastreifen kündigten an, die Proteste sollen weitergehen bis mindestens Anfang Juni.
Aus Tel Aviv war das Benjamin Hammer. Wie geht es weiter im Nahostkonflikt? Wie kann es überhaupt weitergehen? Das ist eine Frage, auf die immer weniger Politiker und Experten eine Antwort wagen. Optimistischer sind die meisten angesichts eines anderen Konflikts in der Region, nämlich wie geht es weiter mit dem Atomdeal mit dem Iran, nachdem Donald Trump den aufgekündigt hat. Die Europäische Union ist fest entschlossen, das Abkommen zu retten. Und darüber hat heute der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini gesprochen. Zur Stunde trifft Zarif auch Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Eine Zauberlösung zur Rettung des Iran-Abkommens gibt es nicht. Das muss ein hochrangiger EU-Offizieller, der ungenannt bleiben will, eingestehen. Aber auch ohne eine magische Formel in der Schreibtischschublade wollen die Europäer verhindern, dass nach US-Präsident Trump nun auch Teheran aus dem Deal aussteigt. Wir sind auf dem richtigen Weg, um die Interessen aller verbleibenden Parteien des Abkommens und insbesondere des Irans zu wahren, erklärte Irans Außenminister Javad Zarif nach einem ersten Treffen mit EU-Chefdiplomatin Mogherini in Brüssel wörtlich und vor der Begegnung mit den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens. Erklärtes Ziel beider Seiten ist es, dem Nuklearabkommen mit Teheran das Überleben zu sichern. Wir betrachten den Atomdeal weiterhin als entscheidend für unsere gemeinsame Sicherheit, bekräftigte heute noch einmal der britische Außenminister Boris Johnson. Ich mahne die USA, Handlungen zu vermeiden, die andere Beteiligte daran hindern, den Deal am Leben zu erhalten. Diese Bitte hatte Johnson ein ums andere Mal über den Atlantik hinweggeschickt. Ob US-Präsident Trump sie auch erhört, ist indes fraglich. Der Druck, der auf den Europäern lastet, ist jedenfalls gewaltig. Zum einen wollen die Iraner wissen, wie die EU sie wirtschaftlich zu entschädigen gedenkt, wenn die USA ihre schmerzhaften Sanktionen wieder in Kraft setzen. Teheran hatte den Europäern dafür gar eine Art Ultimatum von 60 Tagen gestellt. Von der anderen Seite macht US-Präsident Donald Trump Druck. Washington schließt nicht aus, dass europäische Firmen auf schwarzen Listen landen, sollten sie weiter mit dem Iran Handel treiben wollen. Große Konzerne dürften sich dann für den gigantischen US-Markt und gegen den eher kleinen iranischen entscheiden, prophezeien Experten.
Seit gut zwei Jahren, seit der Deal in Kraft ist, war es nicht leicht, dieses Iran-Geschäft wiederzubeleben. Das wird durch die jüngste Entscheidung in Washington natürlich noch schwieriger,
erklärt der Iran-Experte der Denkfabrik Carnegie Europe Cornelius Adebar im Interview mit dem AD-Studio Brüssel. Wie Offizielle bestätigen, wird der Iran-Deal auch Thema beim Abendessen eines morgen in Bulgarien stattfindenden EU-Gipfels sein. Erwartet wird, dass die Brüsseler Kommission dann erste konkrete Vorschläge unterbreitet, wie sie europäische Unternehmen gegen US-Strafmaßnahmen zu schützen gedenkt, was dann gleichzeitig eine Schutzmaßnahme für den Atomdeal wäre. Überhaupt wird die EU-Seite in den kommenden Tagen keine Gelegenheit auslassen zu betonen, dass sie felsenfest zu dem Iran-Abkommen steht. Dies ist auch genau die Botschaft, die von einem geplanten Besuch von EU-Energiekommissar Cagnetti in Teheran ausgehen soll. Die Reise sei Teil einer Reihe vertrauensbildender Maßnahmen, heißt es von Seiten EU-Offizieller.
Russland und die Ukraine streiten schon lange über den Bau der Pipeline Nord Stream 2. Denn bisher kassiert die Ukraine als Transitland Geld für die Durchleitung von Gas. Und das Land ist dringend angewiesen auf diese Einnahmen. Russland will Nord Stream 2 aber durch die Ostsee bauen. Und die Ukraine würde daran dann nichts mehr verdienen. Jetzt hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sich eingeschaltet. Aus Moskau, Hermann Krause.
Erst Kiew, dann Moskau und am heutigen Abend wieder Kiew. Peter Altmaier hat die Pendeldiplomatie für sich entdeckt. Alles im Sinne der Verständigung zwischen Russland und der Ukraine. Am Montagmorgen traf der deutsche Wirtschaftsminister mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten in Kiew zusammen. Dann Weiterreise nach Moskau. Gespräche mit dem Energie-, dem Wirtschafts- und dem Industrieminister und am Nachmittag auch mit Ministerpräsident Medvedev. Der wichtigste Punkt bei alledem, die Pipeline Nord Stream 2.
Ich habe Vorschläge erläutert, wie wir uns vorstellen können, dass wir zu einem Konsens und zu einer Übereinstimmung gelangen, die es möglich macht, zum einen die privatwirtschaftliche Nord Stream 2-Lösung zu realisieren, aber so, dass auch weiterhin ein substanzieller Gastransit durch die Ukraine möglich ist.
Durch Nord Stream 2 wird nämlich die Ukraine als Transferland ausgeklammert. Das Gas fließt dann durch die Ostsee nach Deutschland. Der Ukraine entgehen Einnahmen in Milliardenhöhe. Eine bizarre Situation. Der Westen pumpt seit Jahren Geld in die Ukraine. Gleichzeitig entzieht man dem Land durch Nord Stream 2 Transitgebühren, die in etwa 4% des ukrainischen Haushaltes ausmachen. Die Rede ist von 2 bis 3 Milliarden Dollar jährlich, die verloren gehen. Altmaier hofft nach seinen Gesprächen nun auf eine Lösung.
Eine Gewährleistung des ukrainischen Gastransits ganz unabhängig von den weiteren Entwicklungen im Interesse der Ukraine wichtig und notwendig ist, weil es Planungssicherheit und Klarheit auch für die dortigen Investoren bedeutet.
Nach dem Treffen mit Ministerpräsident Medvedev flog Altmaier dann außerplanmäßig wieder nach Kiew. Am Abend Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko, was deutlich macht, Altmaier hat da etwas im Gepäck.
Noch einmal, ich bitte um Verständnis, dass wir über Details nicht reden, aber Sie können vielleicht daran, dass ich heute Abend noch einmal in Kiew Station mache, auch ablesen, dass die Gespräche nicht völlig ergebnislos und vergeblich waren.
Hinter den Kulissen gibt es erste Gerüchte. So wird vermutet, dass der Ukraine ein Drittel der bisherigen Lieferungen zugesagt wird. Kiew hätte gerne die Hälfte. Russland wollte nur ein Viertel anbieten. Der Kompromiss, wenn er denn zustande kommt, liegt irgendwie dazwischen. Dass der frühere Kanzleramtsminister sich so sehr ins Zeug legt, hat mit dem bevorstehenden Treffen von Angela Merkel und Wladimir Putin in Sotschi zu tun. So können beide zumindest in diesem Punkt ein Ergebnis aufweisen und sagen, dass eine Lösung in greifbarer Nähe liegt. Dies wäre auch für den Minsker Friedensprozess von großer Bedeutung.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. 8 Jahre lang war CDU-Mann Wolfgang Schäuble Bundesfinanzminister und machte unter anderem Schlagzeilen mit der schwarzen Null, mit seinem unbeirrten Sparkurs. Jetzt heißt der Finanzminister Olaf Scholz von der SPD, aber wer geglaubt hat, die Haushaltspolitik werde sich nun grundsätzlich ändern, der ist bereits enttäuscht worden. Böse Zungen sprechen bereits von Olaf Schäuble oder von einer roten Kopie seines schwarzen Vorgängers. Vom heutigen Auftakt der Etatberatungen berichtet aus Berlin Matthias Reiche.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz verteidigte sein Festhalten an der schwarzen Null. So werde Deutschland 2019 erstmals seit 17 Jahren wieder die Maastricht-Regel einhalten, wonach die Schuldenlast nicht über 60% der Wirtschaftsleistung liegen darf. Er stehe für eine solide Haushaltspolitik, die sozial gerecht und zukunftsorientiert sei.
Sie ist solide, weil wir beharrlich planen, jedes Jahr ohne neue Schulden auszukommen. Unsere Finanzpolitik ist zweitens sozial gerecht, weil wir den sozialen Zusammenhalt stärken und auf der Einnahmenseite darauf achten, dass Steuern dem Prinzip der Leistungsfähigkeit folgen. Und zugleich ist unsere Finanz- und Haushaltspolitik drittens zukunftsorientiert, weil sie mit zusätzlichen zielgerichteten Investitionen die Grundlage für den Wachstumspfad der Zukunft schafft.
In dem Zusammenhang wehrte sich der Finanzminister gegen den Eindruck, dass der Bund bis zum Ende der Wahlperiode weniger investiere. Nicht alle Vorhaben seien bereits im Haushalt berücksichtigt. Auch gingen viele Gelder nun direkt an die Länder. Für den linken Politiker Fabio Di Masi geht diese Argumentation aber am Problem vorbei.
Erstens, wir schleppen einen riesigen Investitionsstau aus der Vergangenheit mit. Zweitens, wenn die Wirtschaft wächst, müssen auch die Investitionen wachsen. Drittens, die öffentliche Investitionsquote Deutschlands ist im internationalen Vergleich viel zu gering.
Massive Kritik kommt auch von den Grünen. So kritisiert der Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler, dass der Bundesfinanzminister sich allein auf die guten Rahmenbedingungen verlasse, statt die Einnahmeseite zu verbessern.
Und Sie setzen jetzt einfach darauf, Herr Scholz, dass es einfach so weitergeht mit einem guten Steuereinnahmen, mit guter Konjunktur, mit historisch niedrigen Zinsen. Und ich sage Ihnen, gerade diesen gefährlichen, in diesen krassen weltpolitischen Zeiten, wo sich so viel bewegt, ist das eine gefährliche Wette auf die Zukunft.
Viel Raum in den Ausführungen von Olaf Scholz nahm das Thema Europa ein. Alles, was dort geschehe, sei für Deutschland bedeutsam und alles, was man in Deutschland tue oder nicht tue, habe Auswirkungen auf die europäischen Partner. Und mit dieser Verantwortung müsse man klug umgehen, wie Olaf Scholz mahnt.
Eine unerfreuliche Entwicklung ist die Entscheidung Großbritanniens, aus der Europäischen Union auszuscheiden. Wir haben im Koalitionsvertrag erklärt, dass Deutschland bereit ist, nach dem Brexit mehr für den EU-Haushalt aufzuwenden.
Was aber im vorliegenden Bundeshaushalt noch nicht berücksichtigt wurde, wie der AfD-Politiker Peter Böhringer kritisiert. Auch seien andere Risiken wie die Kosten der Euro-Rettung oder die Finanzhilfen für Griechenland noch nicht eingepreist.
Dieser Haushaltsentwurf ist unvollständig und damit irreführend.
Die Regierung hat keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Die unterschlagenen Belastungen dieses Schattenbundeshaushalts summieren sich auf eine ähnliche Größenordnung wie die des offiziellen.
Was allerdings zum jetzigen Zeitpunkt niemand wirklich seriös wissen kann, zumal man dann auch gegenrechnen müsste, mit wie vielen Milliarden Deutschland beispielsweise bei der Griechenland-Rettung bisher profitierte.
Nun darf er doch. Der ARD-Sportreporter Hajo Seppelt kann zur Fußballweltmeisterschaft nach Russland reisen. Die russischen Behörden hatten Seppelt ja am Freitag die Einreise untersagt, denn der Doping-Experte sei eine, Zitat, unerwünschte Person. Jetzt ist das Verbot offenbar vom Tisch. Sollte Seppelt tatsächlich einreisen, wollen russische Ermittler ihn allerdings als Zeugen im Dopingskandal vernehmen. Bundesaußenminister Heiko Maas bewertete das Ganze auf Twitter positiv, nannte es aber einen Zwischenerfolg. Was das bedeutet, weiß Torben Beckmann.
Ob der ARD-Doping-Experte auch nach dem WM-Turnier nach Russland reisen darf, steht dagegen noch nicht fest. DFB-Präsident Reinhard Grindel berichtete am Rande der Pressekonferenz zur Nominierung des vorläufigen deutschen WM-Kaders, dass sich auch DFB und FIFA für den ARD-Doping-Experten eingesetzt hatten.
Ich habe heute Morgen mit dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino gesprochen und habe auch noch einmal den Eindruck gewonnen, dass er mit allem Nachdruck darauf dringt, dass die Regeln, die wir zwischen dem Land, das eine WM austrägt, und dem Veranstalter auch eingehalten werden.
Denn ganz allgemein gilt, dass Ausrichter von internationalen Sportveranstaltungen im sogenannten Gastgebervertrag die freie Einreise und die Berichterstattung von Journalisten staatlich garantieren müssen. Dies scheint auch zwischen den russischen WM-Gastgebern und der FIFA der Fall zu sein. Trotzdem war das von der ARD beantragte Visum in der vergangenen Woche für ungültig erklärt worden. Hajo Seppelt steht auf einer Liste der in Russland unerwünschten Personen. Der ARD-Journalist hatte mit seinen Recherchen die Aufdeckung des russischen Dopingsystems ins Rollen gebracht.
Bleiben wir noch beim Fußball. Wenn Bundestrainer Joachim Löw bekannt gibt, wer zum deutschen Kader für die nächste Fußball-Weltmeisterschaft gehört, dann muss man auf Überraschungen gefasst sein. Das hat sich auch dieses Mal bewahrheitet. Wieder hat er Experten und Fans verblüfft. Womit? Das weiß Martin Roschitz.
Die große Überraschung des erweiterten WM-Kaders 2018 heißt Nils Petersen. Löw hat sich für den besten deutschen Torschützen dieser Saison und den besten Joker der Bundesliga-Geschichte entschieden.
Er ist ein sehr, sehr guter Joker. Er hat zwar wenig internationale Erfahrung, aber mein Gefühl sagt mir, dass der mit der Aufgabe wachsen kann. Und von ihm verspreche ich mir einiges.
Neben Petersen bekommt auch Mario Gomez seine Chance, der ja bei der WM in Brasilien von Löw nicht berücksichtigt worden war. Stattdessen hat der Bundestrainer Sandro Wagner aussortiert, obwohl der in der Rückrunde in relativ wenigen Einsatzminuten immerhin 8 Tore für den FC Bayern erzielt hat.
War einfach auch eine Entscheidung von uns jetzt für diese beiden Spiele, aber eigentlich nicht gegen Sandro, weil der hat bei uns schon auch seine Klasse nachgewiesen.
Neben Wagner fehlen 3 weitere prominente Namen. Emre Can vom FC Liverpool, außerdem fanden die Dortmunder Weltmeister Mario Götze und André Schürrle keine Berücksichtigung. Für den Siegtorschützen im WM-Finale 2014 tut es Löw besonders leid.
In dieser Saison war er jetzt wahrlich nicht in der Form. Es tut mir für ihn persönlich auch ein bisschen leid. Und das fällt mir natürlich auch schwer, weil ich weiß, was der Mario natürlich auch in den letzten Jahren geleistet hat.
Mario Gomez, Nils Petersen und Timo Werner, damit steht der deutsche WM-Sturm. Hinten wackeln mit Torwart Manuel Neuer und Jerome Boateng allerdings 2 Leistungsträger. Beide werden mitreisen am 23. Mai ins Trainingslager nach Südtirol. Gerade für Neuer wird es aber ein Wettlauf mit der Zeit.
Wenn er natürlich jetzt kein Spiel macht in der Vorbereitung, dann kann er natürlich bei dem Turnier wahrscheinlich oder kann nicht spielen.
Die Backups für Boateng und Neuer heißen Jonathan Tah von Bayer Leverkusen und Kevin Trapp, Ersatztorhüter von Paris Saint-Germain. Mit dabei im erweiterten Kader auch Mesut Özil und Ilkay Gündoğan, um deren WM-Teilnahme eine öffentliche Debatte entstanden ist, nachdem sie sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan hatten fotografieren lassen.
War es für Sie an irgendeinem Zeitpunkt darüber nachzudenken, dass es Sanktionen gibt oder Sie womöglich gar nicht erst mitzunehmen aufgrund der Vorkommnisse von gestern?
Selbstverständlich nicht. Daran habe ich nicht gedacht. In keiner Sekunde.
Neben dem Joker Nils Petersen hatte Löw noch eine weitere Überraschung parat. Er hat seinen Vertrag verlängert und wird bis nach der WM in Katar 2022 Bundestrainer bleiben.
Von einer WM zur nächsten WM einfach auch nochmal eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern eben auch so vorzubereiten, das macht mir unheimlich Spaß und deswegen haben wir wirklich auch mit Freude hier verlängert.
Auch der zum Direktor aufgestiegene Oliver Bierhoff bleibt dem DFB erhalten. Bierhoff sogar bis 2024, dem Jahr, in dem nach Willen des DFB in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft stattfinden soll.
Martin Roschitz war das zur Vorstellung des deutschen Kaders für die Fußball-WM in Russland. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.